ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Schön, dass Sie weiter dabei sind oder gerade angekommen in unserer großen Literaturnacht zur Leipziger Buchmesse. Wie weit das Schreiben reichen kann, wie es Familienkonstellationen und die eigene Biografie erleuchten kann, das macht uns in diesem Jahr das Gastland Norwegen vor. Das autofiktionale Erzählen ist dort mit so großen Namen wie Karl-Ove Knausgård, Thomas Espedal und vor allem Vigdis Hjorth vertreten. Die sind alle in Leipzig zu Gast. Eine Literatur, die mit Schmerz umgeht, aber auch mit Überwindung. Und dass die deutsche Gegenwartsliteratur da in nichts nachsteht, das erzählen wir in der kommenden Stunde mit unseren drei GesprächspartnerInnen. Allen voran mit Helene Bracht, die sicher eins der intensivsten Bücher darüber in diesem Frühjahr geschrieben hat, mit dem vielsagenden Titel »Das Leben danach«.
Und Katrin, danach hast du einen Autor zu Gast, der dafür bekannt ist, dass er zum einen tief taucht in seinen Romanen und dass er das aber macht mit viel Witz, mit ganz viel Wortwitz. Dimitri Kapitelmann, der uns in seinem Roman »Russische Spezialitäten« mitnimmt in das Magazin. Das ist ein Leipziger Laden, den gab es auf der Eisenbahnstraße in Leipzig tatsächlich. Der hat seinen Eltern gehört. Und da hat sich die osteuropäische Diaspora getroffen, um bei Kwas und Pelmeni an die Heimat zu denken. Zumindest so lange getroffen, bis Russland die Ukraine überfallen hat. Und von da an wird es schwierig, auch im Magazin.
Ja, genau. So richtig lustig wird es nicht, vielleicht nie mehr werden. Wobei, du hast dann noch Annika Decker zu Gast.
Und das wird auf jeden Fall lustig bei Annika Decker, weil Annika Decker hat ein, man kann erst mal sagen, ein wütendes Buch geschrieben. Es ist durchaus eine MeToo-Geschichte aus dem Filmbusiness in Deutschland. Und auf der anderen Seite schreibt sie aber mit so viel Witz wütend. Also sie ist ja auch eine Komödienspezialistin. Dass es einen Haufen wirklich brisanter Themen in diesem Roman hat und gleichzeitig immer wieder total komisch ist.
Also spannende Stunde, wir freuen uns drauf.
Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie eine der Kulturwellen der ARD dafür eingeschaltet haben. Die ARD Radio Kulturnacht verbindet Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, Antenne Saar und Radio 3 vom RBB und MDR Kultur.
In dieser Stunde treffen wir uns mit Helene Bracht, Dimitri Kapitelmann und Annika Decker. Und zunächst ist hier Carsten Tesch im Gespräch mit der Autorin Helene Bracht.
In jeder Schulklasse in Deutschland gibt es ein Kind oder zwei Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Das ist die aktuelle Zahl, wie die Weltgesundheitsorganisation das einschätzt. Diese Zahl wird immer wieder genannt, aber was geschieht danach? Im Leben nach dem Missbrauch, wie beeinflussen frühe Gewalterfahrungen die Liebe und das Begehren, wenn die Kinder von damals längst erwachsen sind? Darüber hat Helene Bracht ein Buch geschrieben. Sie hat ihre eigene Geschichte erforscht und dabei untersucht, wie der frühe Missbrauch Menschen in ihren Beziehungen ein Leben lang beeinflussen kann. Das Buch heißt »Das Leben danach«. Helene Bracht ist Jahrgang 55, hat Pädagogik und Psychologie studiert, später Schauspiel- und Theaterregie gemacht, hat jahrelang am Theater gearbeitet. Heute lebt sie als Psychologin mit eigener Praxis in Berlin. Helene Bracht, willkommen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern.
Grüße Sie, Herr Tesch.
Wie erklären Sie sich, dass es bisher kaum Fachliteratur dazu gibt, wie früher Missbrauch Menschen langfristig in ihren Beziehungen beeinflussen kann?
Fachliteratur gibt es schon im Prinzip. Also über vielerlei Störungen, die allesamt mehr oder weniger im psychopathologischen Bereich liegen. Alles, was man sich da denken kann. Posttraumatische Belastungsstörung, dissoziative Identitätsstörung, Störung. Und wenig gibt es zu dem Graubereich, also zu dem Alltagsbereich, wenn man so will. Also wie wirkt sich so eine frühkindliche Erfahrung, die erste Begegnung mit Intimität und Sexualität in dem Alltagsbereich der intimen Begegnungen im weiteren Leben aus.
Und gleichzeitig ist das Thema ja auf eine Art überall. Kindesmissbrauch liefert Stoff für Romane, Filme, Reportagen, Ratgeber, das erwähnen Sie auch. Es gibt so, ist eigentlich überall.
Mittlerweile ist es überall in einer Form, die ich manchmal wenig aushalten kann. Weil der Bedeutungsverlust durch diese Form der Kommerzialisierung ist einfach wirklich unerträglich für mich zum Teil. kommt ja kein Tatort mehr oder kein Vorabendkrimi mehr aus ohne irgendeine Figur, die eine Missbrauchserfahrung in der Kindheit hat. Das ist auch nicht unbedingt hilfreich, um die Alltagsbedeutung zu verstehen. Und darum geht es mir. Danach habe ich geforscht, das habe ich versucht zu erkunden, bei mir.
Warum haben Sie diese Form des persönlichen Essays, des Memoirs gewählt? Warum sind Sie da so offen damit? Also Sie erwähnen, dass Sie auch Erzählungen geschrieben haben. Sie hätten sich hinter einer Romangestalt verbergen können. Sie können das ja auch, wenn man sieht, wie Sie schreiben. Warum ist es Ihnen so wichtig, ausdrücklich ich zu sagen?
Ich kann die Frage kaum beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Also es geschah im Grunde einfach so. Also die Art der Erkundung liegt mir sehr nah. Ich fand es ganz spannend, mal die herkömmliche Trennung aufzuheben. In der Forschung gibt es ja immer Subjekte und Objekte. Also die Subjekte sind die Forschenden und die Objekte sind die Beforschten. Und ich wollte einfach mal schauen, was passiert, wenn ich mich selber beforsche. Und daraus ist diese Form geworden. Ich wollte mich zum einen kümmern um Literatur, die mir einfällt, die es dazu gibt, die ich vielleicht heranziehen könnte, und um Bezüge ins Gesellschaftliche, ins Zeitgeschichtliche hinein. Und zum anderen wollte ich dem Kind, was ich mal war, eine Stimme geben. Und so ist das entstanden.
Und bei diesem Kind, was Sie erwähnt haben, bei diesem Kind, bei Ihnen, da war es ein Nachhilfelehrer, ein Untermieter im Haus, den Ihre Mutter sehr bewundert hat, ein künstlerischer Mensch, der hat Sie als Kind lange missbraucht. Das beschreiben Sie bis in intime Details, kaum erträgliche Einzelheiten. Sie konnten sich nach so vielen Jahren so genau erinnern?
Ich konnte mich so genau erinnern und gleichzeitig muss ich konzedieren, dass ich natürlich nicht weiß, ob meine Erinnerung so detailgenau auch zutrifft, weil das schreibe ich ja auch im Buch. Also unsere Erinnerung kann uns schon ganz schön narren. Ich kann das aufschreiben, was die Bilder sind, die in meinen Kopf kommen und zumindest das Wesentliche, die Essenz meiner Erfahrungen, meiner Gefühle, ist ganz gewiss das, was es war. Es kann gut sein, dass vieles oder einiges an szenischen Beschreibungen nicht der Realität entspricht. Vielleicht hat es mein Gehirn so konfiguriert. Aber ich kann mich an meine Gefühle erinnern und das kann ich gut.
Und Sie erzählen ja auch, das ist Literatur, das heißt, Sie haben auch ausgewählt, denke ich. Also andere Einzelheiten, die Sie hätten erwähnen können, erwähnen Sie sicher auch nicht.
Ja.
Und ein anderer Aspekt ist, diese Erzählung ist voller Ambivalenz. Mhm. Für dieses Mädchen, das Sie waren, ging es da um Liebe.
Ja, also das ist mir wirklich wichtig, dass das, was Sie Ambivalenz nennen, bei der Sichtung meiner Erinnerung, sagen wir es mal so, ist die Ambivalenz im Vordergrund. Es geht immer um Paradoxien, es geht immer um sowohl als auch. Und tatsächlich hat es damals genau so angefangen. Es ging um eine Liebesbeziehung. Also das, was dieser Mann in missbräuchlicher Verführung konfiguriert hat mit mir, war eine Art von Liebesbeziehung. Ich habe den lieb gehabt. Und das war das Problem. Das war das Perfide darin. Die Bindung, die da gebaut wurde zwischen ihm und mir. Das ist das, was nachhaltig verstörend ist. Und ich auch immer noch spüre, wenn ich dran denke.
Und die Gewalt wird noch gewalttätiger, weil sie die Sehnsucht dieses Mädchens missbraucht hat.
Ja, ganz genau.
Wenn trivial von Trauma die Rede ist, dann werden daraus automatisch, wir haben es eben schon in dieser Eingangsfrage, automatisch schlimmste Folgen abgeleitet. Aber wie Sie Ihr Leben beschreiben, das hatten Sie eben auch schon angedeutet, ist das eben auch gut und erfolgreich und kreativ und verbunden und ein sehr komplettes Leben, in weiten Teilen völlig geglücktes Leben. Das war Ihnen auch wichtig, das zu sagen in dem Zusammenhang.
Ja, und ich finde es schön, von Ihnen so zu hören. Offenbar haben Sie es auch so gelesen. Das finde ich fein. Und das wollte ich auch. Und ich glaube, es gibt viele, bei denen das so ist wie bei mir. Ich weiß das auch, weil viele mir schreiben. Tatsächlich ist der ganze Bereich Freundschaft ein sehr reifer, ein sehr ausgereifter, mir unglaublich wichtiger Bereich. Und da geht es auch um Liebe, wenn man so will. Das, was wirklich bis zum heutigen Tage durch diese frühe Erfahrung verstört war, würde ich mal sagen, ist alles, was zu tun hat mit Intimität und Sexualität. Und es ist vollkommen klar, wenn die erste Erfahrung damit so eine Form von Grenzdurchbrechung, Grenzüberschreitung ist, dann fehlt einem ein Gefühl dafür, in welchem Maße es gilt, sich zu öffnen und wann es überhaupt möglich ist und ob man es überhaupt darf, sich zu distanzieren und zu schließen. Also der Umgang mit Grenzen, das, was in dem Buch, in dem Kapitel Grenzpolitik vorkommt, daran bin ich allenthalben gescheitert. Im Grunde hatte ich immer Angst vor Intimität.
Und wir haben überlegt, um ein Stückchen den Ton des Buches auch zu spüren, welches Stück daraus Sie lesen könnten. Und wir haben uns auf eine Stelle geeinigt, mussten gar nicht lange diskutieren, hatten da so eine Intuition, ja, welche das sein könnte. Und darum würde ich Sie jetzt mal bitten.
Ja, das ist eine Stelle, die direkt anschließt an eine Beschreibung aus dem Missbrauchalltag, wenn man so will. Es ist weniger die gewaltvolle sexuelle Handlung an sich, mit deren Auswirkungen ich mich in den späteren Jahren herumzuschlagen hatte. Es ist vielmehr der jähe Bruch, der mir seit damals in den Knochen sitzt. Der Schock, wenn die Situation umschlug, wenn der Himmel in die Hölle kippte. Je mehr Wind ich in der liebenden Bindung unter die Flügel bekam, desto brutaler wurde der Absturz. Und das geschah damals wieder und wieder. Jedes Mal ließ ich mich von seinen Liebesbezeugungen tragen, schmiegte mich in seine singende Stimme, öffnete ihm im sicheren Glauben, es werde alles gut, weit mein Kinderherz. Und jedes Mal kam der Sturz in den Abgrund. Der Horror dieser Erfahrung fand im Stillen statt. Niemand wusste davon, nicht einmal ich selbst. Und seine Wirkung setzte erst mit beträchtlicher Zeitverzögerung ein. Es war eine Masseurin, die mich, als ich mir als Erwachsene bei Spa-Besuchen bisweilen eine Ganzkörpermassage gönnte, darauf brachte. Ich habe eine tiefsitzende Angst vor dem Genießen. Ich lege mich auf die Massageliege, atme entspannt und nehme die ersten Handgriffe der Massage mit freudiger Erwartung entgegen. Sobald sich aber in meinem Körper ein Gefühl der Wohligkeit ausbreiten will, sobald also der Genuss ins Rollen kommt, zieht eine nicht steuerbare Instanz in mir die Handbremse an. Nicht total, nur ein wenig. Die Muskeln spannen sich alle leicht, besonders die Hände krümmen sich und ich denke zwanghaft an das bevorstehende Ende der Behandlung. Sie begleitet mich schon ein Leben lang, die Angst davor, dass genussvolle Situationen unvorhergesehen enden. Ich bin mir meine eigene Spaßbremse. Um dem Ende seinen Schrecken zu nehmen, beschäftige ich mich schon am Anfang mit dem Ende. Ich fahre gleichsam in Erwartung eines Aufpralls mit angezogener Handbremse. Denn man weiß ja nie, welche Abbrüche und Katastrophen noch kommen können. Da gilt es, vorbereitet zu sein. Ich bin immer darauf eingestellt, dass mitten im Tanz die Musik abbricht. Sich bloß nicht zu früh freuen und wenn schon, dann bitte Maß halten. Wer hoch fliegt, kann auch tief stürzen. Mein innerer Sensor für solche Fälle ist dauerhaft scharf geschaltet. Der Genussangst, auf die Spur zu kommen, ist gar nicht so leicht. Sie tarnt sich wahlweise als Vorsicht oder Weitsicht, Besonnenheit oder realistische Nüchternheit. Kein Mensch hat an diesen Eigenschaften auf den ersten Blick etwas auszusetzen. Und tatsächlich kann man mit solch einem kalkulierten Missverständnis lange Jahre recht unauffällig leben. Beziehungen haben, sich trennen, sich wieder verlieben, einen Alltag leben und beruflich ambitioniert und erfolgreich sein. Was die Genussangst jedoch unmerklich ins Dasein einschleust, ist die zunehmende Gegenwart der stillen Erfahrungskonjunktive, des möglich Gewesenen, aber nicht Gelebten. Wie ein leiser Phantomschmerz machen sich die Geister der Dinge bemerkbar, die nie die Chance hatten zu geschehen. Der Kampf gegen ihren Spuk hört nie auf. Das Ringen um das soziale Wagnis, um den Glauben an die Richtigkeit der Dinge, begleitet ein ganzes Leben.
Dankeschön, Helene Bracht, ein Auszug aus dem Buch Das Leben danach. Und in dem Buch schreiben Sie, Sie interessieren sich für die Spuren und Prägungen, feine, kaum sichtbare Seelengravuren. Sie hatten es angedeutet, für über Jahrzehnte konstante Muster des Begehrens, der Identität, der Bindungsfähigkeit. Da haben wir eben ein Beispiel gehört. Haben Sie noch so ein paar weitere Beispiele?
Beispiele in diesem Sinne habe ich jetzt erstmal nicht.
Das ist so, ich habe das jetzt so voll so eher die Wissenschaftlerin oder die Psychologin adressiert, so als würden Sie über jemand Drittes, Viertes sprechen, wenn ich da nach Beispielen frage, also eher in der Verallgemeinerung. Aber wir können es ja auch dabei belassen, bei der Frage nach den Beispielen, und ich frage Sie weiter, hatten Sie das Gefühl, trotz Ihrer ganzen Ausbildung und Fachlichkeit und dass Sie in diesem Feld unterwegs sind, hatten Sie das Gefühl zwischendurch immer mal wieder, dass Sie sich selbst ein Rätsel waren?
Ja. Ich hatte oft das Gefühl, mir selbst ein Rätsel zu sein. Also in meinem ganzen Leben hatte ich oft das Gefühl. Und das Gute an dem Gefühl, dass man sich selbst nicht versteht, ist ja, dass man dann anfangen kann, auf die Suche zu gehen. Und das habe ich gemacht. Das habe ich schon sehr früh gemacht. Und hätte ich das nicht schon sehr früh getan, dann hätte ich das Buch auch jetzt nicht schreiben können. Ich habe einfach viel nachgedacht. Und vieles in mir ist in all den Jahren einfach an Verständnis gewachsen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wie bei allen schlimmen Erfahrungen, darin steckt auch immer eine Chance. Also das Begreifen im Laufe der Jahre und auch zu sehen, was mir dadurch möglicherweise zugewachsen ist. Auch das war mir wichtig, und das war mir auch in dem Buch wichtig, weil es ist nicht so einfach mit den Opfergeschichten, die sind nicht so eindimensional. Zum einen haben sie eine Täterseite und zum anderen haben sie auch eine Ressourcenseite. Also es gibt auch etwas, was einem dadurch zuwächst. Und nur so wird ein komplexes und gutes Bild daraus, und das wollte ich versuchen.
Und ich habe jetzt noch eine platte Frage, die ähnlich platt ist wie die nach dem Beispiel. Nämlich bei dem, was Sie heute über sich wissen, was hätten Sie gern früher gewusst?
Ja, das ist jetzt wirklich, also das ist keine platte Frage, sondern eine ziemlich kluge Frage, die aber sehr komplex ist und ich so wirklich nicht zu beantworten weiß. Bei all dem, was ich heute über mich weiß, was hätte ich gern früher gewusst? Ich hätte, glaube ich, gern früher Zugang dazu bekommen, was für Antennen mir gewachsen sind durch diese Erfahrung, mit dieser Erfahrung. Das habe ich, das weiß ich heute und das weiß ich auch schon länger. Und darum hätte ich gern früher gewusst, weil das auch bedeutet, eine bestimmte Ressource oder eine bestimmte Stärke zu finden in sich selber.
Und dann würde ich jetzt noch was Persönliches sagen, nämlich die Frau, die dieses Buch schreibt, in diesem, das ist so die Rahmenhandlung dabei, in diesem Clubhotel auf den Kanaren, wo ringsrum so viele jüngere Menschen so den ganzen Zirkus des Lebens aufführen, die auf ihre Körper achten, die frisch eingecremt sind, sie sich darstellen, begehren. Dazwischen schreibt diese ältere Frau und ist friedlich dabei, ist aufgeräumt dabei, muss öfter schmunzeln, was so überlegt, ob sie doch mal wieder auf dem Spinningbike steigen sollte zwischendurch. Sie wirkt so einverstanden, so großzügig.
Ja, so ist es halt. Wirklich genau da in diesem Ambiente ist das mir zugewachsen, was ich dort beschreibe. Zum Schluss gebe ich dem ja auch noch ein paar Zeilen, dass wirklich in mir ein ganz großer, weiter, heller Möglichkeitsraum innerer Freiheit entstanden ist. Und den habe ich sehr gespürt in diesem Ambiente. Und tatsächlich als allein unter vielen, ohne mit denen in Kontakt sein zu müssen. Einfach in dem Gefühl, zugehörig zu sein zum Menschengeschlecht und auch einen Platz zu haben dort, ohne dass ich mich beziehen muss, ohne dass ich in Kontaktnotwendigkeit gerate. Das habe ich ungemein genossen.
Helene Bracht mit ihrem Buch Das Lieben danach in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Das Lieben danach ist im Hansa Verlag erschienen, hat 192 Seiten. Dankeschön.
Danke Ihnen.
ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und jetzt gehen wir einkaufen in einem Magazin voller Kwas und Pelmeni und mit einem Regal voller Bücher. Russische Spezialitäten, so heißt das neue Buch von Dmitri Kapitelmann. Und es ist kein Kochbuch, es ist ein Roman. Und Dmitri Kapitelmann ist jetzt hier, um drüber zu sprechen. Hallo.
Hallo.
Wer Ihre Bücher kennt, der kennt auch das Magazin, ein Laden in Leipzig, der russisch-ukrainische Waren verkauft. Den gab es schon vorher in Ihrer Literatur. Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters erschien 2016, 2021 eine Formalie in Kiew. Und diesen Laden gab es aber auch in echt. Ihre Eltern hatten diesen Laden in Leipzig. Wir erfahren viel über die Geschäfte dort, das Angebot, die Arbeit im Laden. Er lässt Sie als Schriftsteller anscheinend nicht los. Was ist so poesiefördernd an diesem Magazin?
Also ich habe ja den Eindruck, so wirklich als Ort ihn erst in den russischen Spezialitäten ernst genommen zu haben, sozusagen mehr als den Hintergrund der Figuren, als eigenen Organismus, als Soziotop, als ein Ort, in dem sich die osteuropäische Diaspora trifft und irgendwie auch selbst vergewissert. Also in diesem Buch ist es für mich einfach der perfekte Ort, um nachzuerzählen, wie sehr der Krieg gegen die Ukraine jetzt die Gräben tief gezogen hat und was das für ein Riss ist über so viele Generationen. Es beginnt so im Jahr 95, als das Magazin gegründet wird und das was noch so spürbar ist, der Staub des Zerfalls der Sowjetunion ist noch in der Luft und Bulgaren kommen, Weißrussen kommen, Ukraine, Russen, Polen, alle sehen das irgendwie so als ihren eigenen verlängerten Ort. Und aus dieser Selbstverständlichkeit, die wird natürlich immer mehr mit Blut getränkt, je länger dieser Krieg geht. Und deswegen fand ich das sehr gut, auch in seiner Unschuld, auch darin, wie so alle möglichen Leute da hinkommen für ihr kleines Plambiereis, für ihre kleinen Sonnenblumenkerne, für das Weißkraut. Also es ist irgendwie beides. Es ist ein total politischer Ort, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist halt auch ein ganz schlichter und unschuldiger Ort. Und das fand ich den perfekten Gegenschnitt dann für den zweiten Teil, der eben in der Ukraine im Krieg spielt.
Der Roman, Sie sagen schon, er setzt im Hier und Jetzt ein mit dem Überfall auf die Ukraine, mit anschließendem Krieg. Und der Sohn, in Kiew geboren, mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, beobachtet fassungslos, wie die Mutter mit sibirisch-moldawischen, ukrainischen Wurzeln gewissermaßen auf die Propaganda des russischen Staats reinfällt. Sie schaut immer in Anführungsstrichen Fernseh Russland und verdammt die Nazi-Ukraine. Wie erklären Sie sich, dass Menschen die Nachrichten aus Putins Lügenpalast glauben? Die Mutter ist ja auch nicht die Einzige in dem Roman.
Nee, sie ist auch nicht die Einzige oder der einzige Mensch außerhalb des Romans, leider. Also auch außerhalb des russischen Staatsfernsehens sind wir in der Situation, dass extrem viel Desinformation auch in den sozialen Netzwerken einfach greift und wahnsinnig einflussreich ist auf unser Leben, auf die politischen Entscheidungen, die so getroffen werden, auf das gesellschaftliche Klima. Ich finde es schwer, sozusagen in einem Satz zusammenzufassen, warum diese Maschinerie so gut funktioniert. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht ihre argumentative Brillanz. Also es ist, damit kann es nicht erklärbar sein. Teilweise widerspricht sich das russische Fernsehen ja auch so krass. Und also als kleines plakatives Beispiel, als Corona begann, erinnere ich mich an einen Beitrag, da kam zuerst ein Bericht, der sagte, die deutsche Regierung tut nichts, um ihre Bürger gegen den Virus zu schützen. Und ich glaube, der übernächste Bericht hat einfach gesagt, Corona gibt's eigentlich gar nicht. Und man wirft einfach ganz viel Dreck, man gibt irgendwie allen wahllos Recht und auch Unrecht, um Verwirrung zu stiften, um zu stabilisieren. Aber das ist nicht, was ich eigentlich sagen will. Mein Eindruck ist, wenn es nicht die Argumente sind, dann sind es die Emotionen, die einem dieser Kosmos anbietet. Das Selbstverständnis, das Weltbild, das einem da angeboten wird, das ist jetzt in diesem Fall für Russland, wir sind die eigentlich Angegriffenen, wir sind die Opfer, Wir sind die Einzigen, die sich trauen, gegen die Nazis in der Ukraine zu kämpfen und werden dafür auch noch sanktioniert. Man bewegt sich also in so eine Art Alpha-Opferrolle. Und es gibt auch keine unbequemen Fragen. Es gibt keine irgendwie Hinterfragung. Es gibt den richtigen Mann für den Job, nämlich Putin, und das seit einem Vierteljahrhundert. Es werden nie falsche Entscheidungen getroffen. Wenn überhaupt, dann werden richtige Entscheidungen falsch umgesetzt. Und dann wird aber von oben wieder korrigiert. Und dieses Prinzip der permanenten existenziellen Selbstbestätigung finde ich emotional einfach sehr, sehr verführerisch. Und je länger man sozusagen teilnimmt an diesem Weltbild und sich darin spiegelt, desto schwieriger wird es ja auch, sich davon zu lösen, weil der Lösungsschmerz größer wird, weil es schwieriger wird, dann in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich habe das alles mitgetragen und mitgeglaubt. Jetzt am Beispiel der Mutter in dem Buch und auch meiner Mutter, das ist kein leichtgläubiger Mensch, ganz im Gegenteil. Das ist ein ganz skeptischer Mensch, der alles Kleingedruckte immer liest und relativ desillusioniert ist. Und trotzdem funktioniert es. Und deswegen glaube ich, es dockt eher an einer emotionalen Stelle an.
Das ist natürlich auch ein toller Stoff für einen Roman, der seine Absurdität gleich mitbringt. Oder auch vielleicht ein bisschen schwarzen Humor. Wann haben Sie angefangen, darüber zu schreiben? Wann haben Sie das Buch angefangen?
Ich glaube, ich habe im Sommer 2023 angefangen.
Auch um sich selbst zu vergewissern, was da gerade passiert vielleicht?
Ja, ich habe heute da auch drüber nachgedacht, inwiefern, also eigentlich auf dem Weg hierher, inwiefern das Selbstvergewisserung ist. Bestimmt auch, aber ich denke, ein gewisser emotionaler Mitteilungsdrang steckt auch da drin. Sonst hätte ich es ja auch nicht sozusagen gleich in Romanform angelegt. Es gäbe ja auch andere Arten, das aufzuschreiben. Es gab so ein paar Monate zuvor für mich so einen Moment, da war ich auf Fuerteventura, also wirklich nun Osteuropa nicht direkt am Körper. Und ich bin so am Strand rumgelaufen, wunderschöner Strand, wunderschönes Licht, bunte Paraglider in der Luft, alles, also die schönste Schöpfung um mich herum. Aber ich laufe mit so einem kleinen russischen Buch rum und lese halblaut daraus vor, dass es in einem weißrussischen Knast spielt. Und dieses mir selber halblaut russisch vorlesen, das habe ich erst seit der Invasion angefangen irgendwie. Ich bin halt russischer Muttersprachler aber komme aus der Ukraine und das ist einfach eine irre Situation, weil du ja, also besonders für mich, weil ich spreche kein wirkliches Ukrainisch. Das heißt, ich habe dann keine Sprache mehr in meinem Geburtsland so wirklich. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Der Krieg macht das ja alles so unfassbar kompliziert. Bei diesem halblauten Lesen über eine Gefängniszelle in Weißrussland am Strand von Fuerteventura, da habe ich mir gedacht, hol ich so weit aus, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Aber da habe ich halt mich kurz von außen gesehen und gedacht, okay, ich glaube, es ist einfach Zeit, dass du dich damit auseinandersetzt, weil offenbar ist die russische Sprache jetzt gerade ein riesiges Lebensthema für dich, weil es eben auch sehr an der Muttersprache nah dran ist, mit Betonung auf Mutter und mit Betonung auf Sprache.
Ja. Dem Protagonisten geht es genauso. Mhm. Er reist nach Kiew, um sich auch zu vergewissern, was da eigentlich passiert, und trifft dann auch auf diese Sprachgrenzen oder diese Verschiebung von Sprache. Es gibt einen Freund, der dann Ukrainisch sprechen möchte. Seine Frau spricht schon Ukrainisch. Also die russische Sprache wird so sukzessive verdammt. Sie sind selbst auch hingefahren und haben das erlebt?
Ja.
Es gibt ein paar Beschreibungen, bei denen ich wirklich schlucken musste, weil die mir fast vorkamen wie Beschreibungen nach dem Ersten Weltkrieg. Also Versehrte, die in den Straßen sind, Leute, die denen der halbe Schädel weggeschossen ist und die dort betteln. Und das ist.
Und die ja auch erstaunlicherweise, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, die auch erstaunlicherweise, das sind ja eigentlich die Helden. Egal wie der Krieg ausgeht, sind sie ja schon Helden für diese Gesellschaft, die aber den Leuten spürbar Angst machen, die ja da an ihnen vorbeigehen, den Ukrainern. Vielleicht nicht allen, aber ich habe war wie so ein dunkler Halbkreis, der sich um ihn gezogen hat, um diesen jungen Mann ohne Bein und mit einem Stück fehlenden Schädel. Und meine Vermutung war, dass die Leute, die an ihm vorbeigehen, sehr gut verstehen, wir können gar nicht so viel Dankbarkeit aufbringen, wie es nötig ist, um diesen Schädel sozusagen wieder aufzufüllen. Wir haben hier unser Leben weitergelebt und jetzt steht da dieser junge Mann. Das war auch für mich eine sehr heftige Szene. Nicht nur wegen der Verletzung, sondern wegen diesem ganzen Kontext, wie er da steht und irgendwie gemieden wird auch.
Ich fand es auch beeindruckend, davon zu erfahren, was nach dem Kriegsausbruch passiert ist, nach dem Überfall. Erst gab es anscheinend eine Art von Solidarität, alle miteinander. Und das ist jetzt verschwunden. Das hat sich irgendwie gelegt.
Ich würde sogar sagen, oder so wurde es zu mir gesagt, mehr als Solidarität, sondern fast so eine Art existenzieller Euphorie. So erzählen es einige Figuren auch in dem Buch, dass man so bereit war, das letzte Hemd von sich zu reißen und das dem Fremden auf der anderen Straßenseite zu schenken. Und je länger der Krieg geht und je schwieriger auch die Lebensbedingungen werden, nicht nur die Front, auch die ökonomischen, also die Wirtschaft geht ja jeden Tag mehr kaputt, die Straßen, die Infrastruktur, alles. Je schwieriger das alles wird, desto mehr denken die Leute auch an sich und die eigene Familie. Und das ist auch wenig verwunderlich.
Das Paradox ist ja, dass die Mutter in dem Buch Kiew so als Sehnsuchtsort erlebt, aber das Kiew von vor 30 Jahren. Mhm. Also das Kiew, was jetzt passiert, was jetzt da ist, das interessiert sie eigentlich nicht wirklich.
Ja, und da sind wir auch wieder ein wenig bei der Frage, welches Angebot macht das russische Staatsfernsehen, welche Geschichte erzählt es den Leuten über die Ukraine? Und das setzt eben viel früher ein als bei der Invasion und bei der Krim. Die Erzählung da lautet, seit dem Maidan, seit der Revolution, ist da diese Marionettenregierung. Und das reicht jetzt wie viele Jahre zurück? Vielleicht nicht 30, aber das sind auf jeden Fall schon 2 Jahrzehnte. So weit geht die Behauptung, die haben euch auch dieses Land weggenommen. Sozusagen auch an Ukrainer oder ehemalige Ukrainer. Und deswegen ist es auch so krass wirkmächtig, wenn jetzt die Leute wie Trump oder vor allem die amerikanische Administration die demokratische Berechtigung von einem Zelensky hinterfragt und Wahlen einverlangt, von wegen, ihr seid gar kein legitimer Staat mehr. Das verbindet sich total krass mit der Urerzählung von Russland propagandistisch, dass seit dem Maidan alles gekauft und korrupt ist. Deswegen ist das so krass gefährlich. Und für die Figuren und für die Mutter, die eigentlich auch so... Es gibt eine Stelle in dem Buch, da sagt sie, mir ist Russland egal. Mhm. Ich will diese Ukraine zurück. Und wie bei allen krassen politischen Einstellungen, die man so hat und von sich gibt, ist natürlich einerseits dieser faktische Teil, der chronologische Teil, aber in gewisser Weise auch ein ganz persönlicher, der sagt, ich will auch wieder diese junge Frau sein. Ich will auch wieder all diese Zukunft, die dann kam, unbeschrieben vor mir haben.
Man lernt ja in dem Buch auch viel darüber, dass sich Heimat durch Lebensmittel transportiert. Mhm. Also Heimat ist ein Gefühl, was in dem Magazin auch verkauft wird. Mhm. Und ich sag nur Prager Torte oder Kvass oder Pelmeni, was auch immer. Obwohl, wir müssen, glaube ich, mal kurz feststellen, was Kvass ist für die Leute, die es nicht wissen.
Das ist ein Hefegetränk. Andere sagen Malzbier dazu. Ich bin mir immer bei Malzbier nicht ganz sicher. Aber zwischen diesen Alternativen muss man sich entscheiden. Es ist sehr erfrischend und alkoholfrei und lecker und braun. ich weiß jetzt nicht genau, wie die Hopfe gegärt wird. Also ich erinnere mich aber, als ich das noch im Magazin verkauft habe, je nach Klientel entweder als Brottrunk oder Malzbier angepriesen zu haben, je nach, ob ich jetzt eher auf Brot oder das Wort Bier setzen wollte bei der, bei der Kundschaft.
Gehen wir zurück nach Leipzig ins Magazin. Da gibt es natürlich noch andere Figuren. Sie haben eben schon gesagt, da trifft sich ja die Diaspora oder der osteuropäische Raum trifft sich dort in ganz, ganz vielfältigen Figuren wieder. Es gibt auch noch den Vater, der, ja, wo steht er eigentlich?
Der Vater ist eine wahrscheinlich die wichtigste, unwichtige Figur in dem Buch. Weil er hat natürlich eine sehr, sehr große emotionale Bedeutung, aber er ist eigentlich gar nicht wirklich fähig, richtig einzugreifen in die. Es gibt natürlich die Teile, wo er der Geschäftsführer ist, da kriegt er so seine eigenen Legenden und seine eigenen Abenteuer, aber in der Gegenwart zählt er eigentlich schon zu der Generation, die diesem Schrecken nur noch völlig ungläubig zusehen können. Und auch das ist irgendwie, finde ich, eine wichtige Generation, die mitzuerzählen, die aus diesem, also auch die ersten Jahre sozusagen der Sowjetunion mitgelebt haben und aus jüdischer Sicht auch irgendwie ein besonders schwieriges Verhältnis dazu hatten. Ja, und die jetzt aber einfach mit ihren 70, 80 Jahren das völlig ungläubig mit ansehen, dass da wieder der Krieg herrscht.
Er sieht seine Frau an, die permanent Asche produziert, die permanent raucht. Eigentlich nimmt sie gar keine Lebensmittel zu sich, sondern hat das andere Element unter sich.
Ja.
Am Ende des Romans ist der Laden, das Magazin, geschlossen. Steht das auch so ein bisschen für den Abschluss dieses autofiktionalen Erzählens aus dem Laden aus Leipzig heraus?
Also für mich ist es sowieso ein Abschluss gewesen mit den anderen zwei Büchern, weil ich dieses tatsächlich viel romanhafter geschrieben habe, weil ich mir auch erzählerisch ganz andere Freiheiten rausgenommen habe. Also vor allem dieser Aspekt mit dem magischen Realismus, dass da einfach Dinge passieren, die unerklärlich sind, dass, weiß ich nicht, Fische sprechen, dass Maschinengewehre auch das sagen, was keiner sagen darf und nur denkt, dass sich Leute in Zigaretten verwandeln. Also für mich war das schon ein ganz anderes Buch, aber ich verstehe natürlich Ihre Frage und ich habe mich auch sehr, sehr geziert, genau deswegen überhaupt mit diesem Buch anzufangen, weil ich dachte, wenn das jetzt more of the same ist, so wer braucht es noch? Aber zum einen hat es mich dann einfach emotional doch so, so krass beschäftigt, dass ich das schreiben wollte. Und zum anderen dachte ich dann auch, so eine Trilogie, die sich dann aber doch sehr unterscheidet in der Tonalität, in der Temperatur, das ist eigentlich auch etwas sehr Schönes. Also warum, also woher die Scham eigentlich? Das ist doch eigentlich total toll, diesen Kosmos auszuweiten. Und dann dachte ich so, mit 39 habe ich ja auch noch relativ viel Zeit, andere Dinge zu schreiben. Und das will ich auch. Aber ich will mir genauso sehr die Freiheit bewahren, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass da jetzt noch der Abschluss fehlt, dann schreibe ich den auch. Also weil für mich ist das Wichtigste nicht, wie die Gattung des Buchs am Ende bezeichnet wird, sondern ob das ein Buch ist, in dem wirklich mein Herz steckt. Ob es ein Buch ist, von dem ich mit gutem Gewissen sagen kann, ich möchte, dass das für immer da ist von mir. Und das wird dann so der entscheidende Faktor.
Ich sage als Leserin gut, dass Sie das überwunden haben, diese Anfangsscham. Ich habe es sehr gerne gelesen und vor allem auch diese Stellen, diese magischen Stellen oder diese Stellen, wo Unerklärliches passiert, ein Linoleumboden, der verantwortlich ist für eine, naja, komische partielle Blutvergiftung, wie auch immer. Also, vielleicht als letzte Frage, es wird ja gerade immer wahnsinniger, jetzt auch mit den Geschehnissen im Weißen Haus. Es gibt so eine Stelle in Karl Marx, der 18. Brumaire des Napoleon Bonaparte, in der heißt es so in etwa, dass in Zeiten der Revolution am Morgen schon wieder vorbei ist, was am Abend geschah. Also ich fühle die Gegenwart gerade ganz genauso, egal was ist. Man guckt morgens auf sein Handy in die Timeline und denkt, um Gottes Willen. Die Unsicherheiten nehmen zu. Wie sieht denn Ihre beste Version von morgen oder von der Zukunft aus?
Die beste Version, in der ich hoffe, beinhaltet leider immer noch ein paar Katastrophen. Also will sagen, der Populismus und der Autoritarismus wird morgen nicht aufhören, aber wenn wir seinen Preis dann sehr so deutlich vor Augen haben, nämlich den Verlust unserer Freiheit, den Verlust unserer Sicherheit, auch unserer Menschlichkeit, schwingt das historische Pendel und wir kehren zu einer richtigen, zivilisatorisch würdigen Politik zurück, zum Verständnis davon, dass wir demokratische, faire Rechtsstaaten schützen wollen und auch die Menschen darin vor allem. Aber ich fürchte, das wird nicht morgen passieren. Also Putin wird nicht morgen sterben, Der Autoritarismus, der Trumpismus wird morgen auch nicht aufhören. Ich hoffe nur, dass wir, wenn dieser Sturm, dass es ein Sturm gewesen sein wird, aus dem wir wieder die richtigen Lehren ziehen.
Das, was unsere Außenministerin sagte, das, was wir jetzt erleben, ist nicht Politik. Ein Buch, das den langen Arm der Lüge erfahrbar macht, das davon erzählt, wie sich der Krieg in der Ukraine auswirkt, dort und hier, und dass die Verdrehung der Realität eine russische Spezialität ist. Ein Buch, das zu den wichtigsten Lektüren dieses Frühjahrs gehört, Russische Spezialitäten, von Dmitri Kapitelmann bei Hansa Berlin erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Wütend vergnügt. Annika Decker schreibt seit Jahren erfolgreich Drehbücher. Bekannte Beispiele sind Kein Ohrhasen oder Rubbel die Katz. Seit einiger Zeit führt sie auch selbst Regie, zuletzt bei der Komödie Liebesdings. Und in ihrem neuen Roman probiert sie aus, was passiert, wenn sie ihren Witz auf heikle Themen loslässt. Rausgekommen ist ein Roman, der beides ist, brisant und komisch. Annika Decker in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit ihrem Roman Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Kann es sein, dass Sie ziemlich viel Spaß hatten beim Schreiben?
Das kann absolut sein, ja. Ja, ich hatte großen Spaß beim Schreiben. Und ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt und habe da irgendwie so meine große Schreibleidenschaft wiedergefunden mit dem Roman.
War diese Schreibleidenschaft mal in Frage gestellt?
Ja, ich glaube, das gehört wahrscheinlich zu einem Autorinnenleben dazu, dass das mal passiert. Und ja, ich habe so ein bisschen wahrscheinlich auch so viel gearbeitet und so viel, ich weiß gar nicht genau, was es war. Ja, mein Vater ist zwischendrin gestorben, ich habe getrauert. Das hat mich sehr rausgeworfen. Es waren, glaube ich, verschiedene Faktoren. Und dieses Buch, war ein Sonnenschein in meinem Leben. Ja, auf jeden Fall.
Frau um die 50 verliebt sich in einen viel jüngeren Mann und muss lernen, dass nichts daran falsch ist. Ältere Frau, jüngerer Mann, ist das immer noch ein bisschen verboten? Gibt es da immer noch was zu klären?
Lustigerweise ja. Also ich hab eigentlich auch, also wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, würde man ja denken, dass das gar kein Thema mehr ist. Aber es ist auf jeden Fall eins. Ich habe das im Umfeld erlebt. Ich habe das oft beobachtet. Und ich bin ja mit einem Bein in der Filmbranche. Und da bin ich natürlich die andere Variante gewohnt. Sehr viel jüngere Frau, sehr mächtiger, sehr viel älterer Mann. Das geht so ohne Fragen durch, aber die Witzchen über die andere Version sind dann doch vielfältiger.
Und Sie haben ja den aufklärerischen Kontrast richtig eingebaut, dass Ihre Protagonistin vorher von ihrem Mann wegen einer jüngeren Frau verlassen wird, was sie ja nicht mal selber verboten findet, die Nina.
Ja, naja, wahrscheinlich, weil man es einfach fast, wie heißt das, zweite Runde, weil man das fast schon erwartet, weil das so unter Frauen manchmal fast schon so kommuniziert wird. Damit will ich nicht sagen, dass ich das toll finde oder dass ich zu diesen Frauen gehöre, aber es mir hat das Spaß gemacht, jemanden zu schreiben, der eigentlich gar nicht so wahnsinnig überrascht davon ist oder wo ich aber versucht habe, nicht in das Klischee komplett reinzugehen, ist, dass die Nina im Prinzip eigentlich dankbar dafür ist, aus dieser Ehe raus zu sein, in die sie eigentlich auch nie reingepasst hat.
Genau, das ist ja ein ganz wesentlicher Dreh in diesem Buch, dass sie also in ihrem Leben da ja irgendwie ein bisschen reingeschlittert ist irgendwie auch.
Ja, fast ein bisschen auch aus Höflichkeit, weil es hat alles so wahnsinnig gut gepasst. Es war zum richtigen Zeitpunkt, es hat so viel Sicherheit ausgestrahlt und sie hat fälschlicherweise gedacht, alle um sie herum würden das auch eine gute Idee finden. Und ich glaube, wenn man jünger ist, mir ist das auch schon passiert, dass ich mich in zwei, dreijährigen Beziehungen wiedergefunden habe, wo ich mich danach, als die vorbei waren, gefragt habe, wollte ich das eigentlich wirklich oder hat das einfach alles so verdammt gut gepasst?
Und ich bin direkt, also ich habe sofort gehört, als Sie jetzt Sicherheit sagten, weil das war genau das Wort, was ich im Kopf hatte, dass Sie also so in einer unübersichtlichen Phase ihres Lebens war, da gab irgendwie die Kunst war eine Möglichkeit und so und dann kommt da ein Mann, der irgendwie ganz okay ist.
Ja, oder indem man kann sich auch, ich habe ja so einen
und
Teil.
Und Kohle hat.
Ja, wobei, da hat er vielleicht noch nicht, da sind die ja noch jünger, noch nicht so richtig, also richtig reich war er vielleicht noch nicht, aber ich habe ja so ein bisschen geschrieben, dass sie sich verliebt hat in seinen Terminkalender, in seine Hausschuhe, in all die Sachen.
Und auch in sein Potenzial, sein finanzielles in sein Potenzial.
Ich weiß nicht, ob es so ums Geld ging. Ich weiß nicht, ich spiele ja in dem Buch viel mit der Frage nach Sicherheit. Ich glaube, im Moment in diesen unsicheren Zeiten haben wir alle eine große Sehnsucht nach Sicherheit. Und es ist ein großer, es ist ja auch ein ernstzunehmender Faktor im Leben. Und deswegen, ich glaube nicht, dass sie der klassische Golddigger gewesen ist, sondern ich glaube, das Leben kann einem manchmal große Angst einjagen und besonders ein unsicherer Beruf oder unsichere Zeiten. Und ich glaube, manchmal gerät man in was ganz Sicheres rein, ohne dass einem das so bewusst ist, ohne dass man das wirklich bewusst gewählt hat.
Ich finde es schön, dass Sie das so sagen, weil das in Ihrem Buch, das, man spürt es auch die ganze Zeit. Mhm. Das ist also, sie, da gibt es sehr deutliche Worte, aber es gibt immer auch ganz viel Mitgefühl. Ist das nicht ein guter Moment, wo die Nina mal auftreten könnte hier?
Ein fantastischer Moment. Dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem allerersten Kapitel. Und genau, es geht los. Leichte Aggressionen, innere Unruhe, aufkommender Zynismus, Brustspannen, zu großzügig mit der Östrogencreme und dem extra für Frauen in den Wechseljahren in der Apotheke abgemischten Testosteron umgegangen? Nina, erstes Kapitel. Das erste Mal, dass ich ihn sah, war auf dem Kindergeburtstag der Zwillinge. Mein Ex-Mann Phil hatte sich in seiner zweiten Ehe tatsächlich zu mehreren In-vitro-Versuchen überreden lassen. Mich wundert in Bezug auf diese Unternehmung erstens, dass er einen Kinderwunsch verspürte, nachdem ich ihn circa 20 Jahre lang an die Geburtstage unserer beiden Kinder erinnern musste. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn jemals mit ihnen auf einer Schaukel, einer Wippe oder in einem Kriechtunnel gesehen zu haben. Zweitens ist es mir ein Rätsel, wie die Ärzte seine Spermien zu dieser übermenschlichen Leistung haben motivieren können. Phil empfindet sich als Weinkenner, säuft aber eigentlich seit Jahren. Der Unterschied zwischen ihm und einem armen Teufel, der vorm Karstadt sitzt, ist der Sachwert der einzelnen Flasche und dass unser Karstadt-Freund angenehmerweise die Klappe hält über Jahrgang, Abgang und das erlesene Weingut in fucking Südfrankreich, wo der gute Tropfen erstanden wurde. Leute wie mein Ex-Mann gehen tatsächlich so weit, Weinreisen zu unternehmen, um sich selbst zu beweisen, dass sie keine Alkoholiker sind. Jemand, der genießt und der imstande ist, sich den einen ganzen Abend über Trauben voll zu schwafeln, kann ja unmöglich ein Alki sein. Fakt ist, bei einem Abendessen mit einem Grüppchen Unternehmensberater um die 50 haben alle spätestens nach dem Hauptgang rosa Weinzähne und eine Fahne, bei der es einem den Atem verschlägt. Ich weiß das so genau, weil ich 20 Jahre lang Phils Geschäftsfreunde bei uns zu Hause bekocht habe. Aber das war damals, als ich noch eine Gattin war. Damals, als ich noch ein Ankleidezimmer, aber auch einen Hauswirtschaftsraum besaß. Heute wohne ich in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Meine Wäsche trocknet über der Badewanne. Ich bin sehr froh, dass ich überhaupt eine Badewanne habe. Ich war sehr dumm, als ich den Ehevertrag unterschrieben habe. Ich war noch dümmer, als ich damit einverstanden war, das kleine Erbe meiner Eltern in die Anzahlung für das Haus zu geben. Das Haus, das mir nie gehört hat, wenn man dem Grundbuchamt glaubt. Meine Haupteigenschaft ist Wut und direkt danach kommt die Enttäuschung. Ich bin selbst schuld daran. Ich hätte früher checken müssen, wie das mit dem deutschen Scheidungsrecht läuft. Ich hätte wissen müssen, dass der Hausfrauenjob den Kindern zuliebe ein unglaublich mieser Deal ist. Wenn ich heute die alten Hochzeitsbilder anschaue, mich in meinem stilvoll reduziert wirkenden, champagnerfarbenen Slipdress betrachte und mit den Beachwaves mitten in Berlin in der völligen Abwesenheit eines Strandes sehe ich einfach nur eine Idiotin im weißen Kleid. Ich habe geheiratet, ohne den Hauch einer Ahnung davon zu haben, was ich da unterschrieben hatte. Wenn man den Behörden glaubt, ist mein Ex-Mann sehr arm. Er besitzt nichts als die Berge von Schulden aus seiner eigenen Kanzlei. Deswegen hatten wir in der Ehe auch keinen Zugewinn. Emotional war er in der Ehe auch nicht unbedingt ein Zugewinn, aber das ist eine andere Geschichte. Vor unserer Hochzeit habe ich wochenlang nach dem perfekten Kleid gesucht, weil es das Hauptthema zwischen mir und meinen Freundinnen war. Ich hätte mich stattdessen mit Scheidungsanwältinnen treffen sollen. Man sollte Infostände vor Spielplätzen aufbauen, obwohl, dann ist es ja sowieso zu spät. Man sollte Flugblätter vor Absturzbars verteilen, in denen die Menschen bzw. Frauen über die Bedeutung der Zugewinngemeinschaft informiert werden. Nein, Es ist eben nicht genau nicht die Hälfte von allem, was man sich seit der Eheschließung gemeinsam angeschafft hat, ist es eben überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr viel weniger als das. Und davon irgendein ganz jämmerlicher Prozentsatz. Wenn du dann auch noch so blöd warst, ein paar Jahre zu Hause zu bleiben, viel Glück. Versuch mal, in einen vernünftigen Job hineinzukommen. Scheitere, natürlich, und sei froh, wenn du es in einen desaströs bezahlten Medienjob schaffst, so wie ich. Ich besuchte also meinen auf dem Papier bettelarmen Ex-Mann in seiner geräumigen Villa mit seiner jungen Influencerin-Ehefrau und den dreijährigen Zwillingen. Lulu hat 2000 Follower und ungefähr eine Gehirnzelle. Ich würde jetzt gerne sagen, dass sie dafür aber wenigstens eine ganz, ganz Liebe ist, ist sie aber nicht. Sie ist hochmütig und verachtet alle Dicken. Genauer gesagt sind mit dick alle Frauen ab Kleidergröße 38 gemeint. Für Männer gilt das nicht, sofern sie einen Job in der Führungsetage vorweisen können. Habe ich schon erwähnt, dass Lulu nur ein paar Jahre älter ist als Phils und meine Tochter Marie und fast genauso alt wie unser Sohn Ben, der in England lebt? Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass Marie TikTok-Videos mit Lulu und den Zwillingen aufnimmt, in denen sie eine Choreografie zum Thema Wasser ist für alle da und Klimaschutz tanzen. Die G-Klasse von Phil kommt darin nicht vor. Meine Tochter ist eigentlich zu klug dafür, wurde aber von Phil gekauft mittels einer Studentenbude mit Dachterrasse. Ich habe meinen mittlerweile erwachsenen Kindern versprochen, ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater zu pflegen, und hier bin ich. Mit einer lustigen Tiermaske, Fingerfarben und dem falschesten Lächeln der Welt.
Annika Decker, mit dem Anfang von Ihrem Roman Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Wie geht das mit dem Witz? Müssen Ihnen die Pointen, müssen die Ihnen zufallen oder können Sie sich so systematisch dran machen? Jetzt habe ich so viel Plot zusammengeschoben, jetzt ist mal eine Pointe dran und ich weiß genau, wie das geht.
Ich glaube, dass... das ist natürlich eine Pointe, ist auch eine sehr technische Sache, aber ich glaube, nur mit der Technik kommt man damit nicht hin irgendwie. Ich glaube, dass man wird so geboren, das glaube ich. Also man hat das Drama, das Melodram oder die Komödie in sich und ja.
Was man dem Roman nicht gleich anmerkt, ist, Sie haben auch eine MeToo-Geschichte aus der Fernsehbranche geschrieben, was brisant ist, weil Sie eine Insiderin sind, wo der Verdacht naheliegt, dass Sie etwas loswerden wollen, dass Sie von wahren Begebenheiten erzählen.
Also mit dieser Geschichte im Speziellen habe ich nichts zu tun, die ist komplett ausgedacht. Aber natürlich hatte ich in 20 Jahren Medienbranche sehr viel Berührung mit MeToo. Ich habe viel mitbekommen, mir ist einiges passiert. Und hier in Berlin haben wir ja schon bei verschiedenen Medienunternehmen Compliance-Verfahren aus der Ferne beobachtet, mitbekommen. Und ja, auch das hat mich sehr interessiert.
Und ein Zitat darin ist, auch wenn es niemand offen zugibt, weiß ich, dass Listen existieren mit den Namen von Leuten, die unbequem sind. Erst letztes Jahr bei unserem Sommerfest hat einer der Produzenten betrunken damit angegeben und war sehr stolz darauf. Zitat Ende. Gibt es solche Listen?
Ja. Ja, das wäre die typische Situation, dass jemand vielleicht mal betrunken damit angibt, jemand, der höher gestellt ist. Aber diese Listen gibt es. Ich behaupte das einfach mal, weil ich in den 20 Jahren, in denen ich in der Medienbranche arbeite, sehr, sehr oft davon gehört habe und man spürt das auch, wenn man auf einer dieser Listen steht.
Hat sich die Branche in den letzten 20 Jahren nicht auch sehr verändert?
Ja, also ich war bei einer Freundin an ihrem Set jetzt vor ein paar Monaten und habe da lustigerweise jemanden aus meinem Kamerateam, mit dem ich gerne arbeite, getroffen und die haben eigentlich alle bestätigt, dass besonders so in den letzten 3 Jahren sich viel verändert hat, dass die Sets freundlicher sind. Und ich glaube, das muss es auch, da muss ich auch was tun, weil wir sonst auch Nachwuchsprobleme kriegen. Also weil die Arbeitsbedingungen einfach besser werden müssen, sodass auch junge Leute Lust haben, beim Film zu arbeiten, weil das sind eigentlich ja ganz tolle Jobs.
Ja. Wo Sie Ihren Witz richtig scharf stellen, das sind so Passagen über Frauen, die in der Liebe ihre Unabhängigkeit zugunsten wirtschaftlicher Sicherheit aufgeben. Also so die Runde der betuchten Damen aus der Grunewald-Gegend. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich in diesem betuchten Milieu ganz schön gut auskennen. Ist das so?
Ja, mich hat das schon immer interessiert, weil ich bei vielen, ich glaube auch MeToo ist manchmal auch eine Klassenfrage. Ich hab viel mitbekommen, dass es Töchter und Töchter gibt. Also dass auch Leute, die ganz weit vorne sind mit diesem, warum hat sie denn nichts gesagt, das sind doch zwei erwachsene Menschen, also die absolut da Machtgefälle ignorieren, ihre eigene Tochter aber nicht da ein Praktikum machen lassen würden. Und das hat mich schon immer interessiert, wo quasi Empathie dann aufhört und warum. Und das hat sehr oft auch was mit Geld zu tun. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn da eine junge Frau in die Medienbranche hat, die aber Eltern hat, die sehr teure Anwälte bezahlen können. Und deswegen glaube ich, dass das immer eine Rolle spielt. Und deshalb hat mich das schon immer sehr interessiert. Und natürlich habe ich durch meine Jobs, die ich habe, auch oft, weil ich auch oft eingeladen bei Veranstaltungen, wo Leute mit sehr viel Geld unterwegs sind. Und das hat meine Neugier entfacht.
Macht ja Spaß hinzugucken.
Das macht immer Spaß.
Macht auch Spaß, das zu lesen. Und das ist.
Das freut mich. Mich interessieren Fassaden einfach. Weil ich finde, die meisten Leute setzen sich, also leben so hinter einer so strengen Fassade, die sie sich mühselig aufgebaut haben, um Eindruck zu schinden oder irgendwas darzustellen. Und das ist doch meistens, spüren wir das doch alle, ist das doch so durchschaubar. Und mich interessiert, was hinter der Fassade ist.
Und außerdem, das klang auch schon an in diesem ersten Stück, ich hatte ja auch anfangs gesagt, es ist ein Roman, wo tatsächlich echt eine ganze Menge von brisanten Themen so auch manchmal aus dem Augenwinkel vorkommen, und so entprivatisieren sie das Thema Wechseljahre. Also wir leben in einer verdammten Großstadt, aber ich habe genau eine Frauenärztin gefunden, die sich mit Wechseljahren auskennt. Zitat Ende, klare Botschaft dazu von Annika Decker.
Ja, ich meine, bitte, liebe Ärzte und Ärztinnen, informiert euch, weil wir brauchen Hilfe. Und Gott sei Dank gibt's Sheila Delis, das ist auch eine Frauenärztin, die einen riesen Bestseller geschrieben hat über die Wechseljahre. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, als ich plötzlich ganz komische Symptome hatte. Knieschmerzen, Migräne, Schlaflosigkeit, alles Mögliche, was ich vorher nie hatte.
Und so ist es kein Wunder, dass Nina wütend ist, und ihre Schwester ist auch wütend und ihre Freundin und Kollegin ist auch wütend. Nur sie selber können einen Roman schreiben, bevor ihnen das mit der Wut zu viel wird.
Naja, ich weiß nicht, ich finde Wut einfach, Wut ist ja immer nur so ein Sammelbegriff für einfach ganz viele Enttäuschungen, Frustrationen oder auch ganz viel Unehrlichkeit, die dahinter steckt. Also was man auch alles Blödes in seiner Wut sagt, also es gibt ja auch eine Riesenszene im Buch, wo sich alle alles Mögliche an den Kopf werfen. Und besonders in Familien gibt es ja viel, viel, viel Missverständnisse. Es gibt zugeteilte Rollen, und ich glaube, das ist gesund, wenn das alles mal explodiert.
Und so kriegen Sie die Kurve zu einem Ende, was mehr happy ist, als einfach ein Happy End mit Kuss zu sein. Das ist ein Schluss wie eine Notration, wie Rescue-Tropfen für dunkle Tage. Am besten so in der Hörbuchfassung auch noch mit Anna-Maria Mühr und mit Katja Riemann.
Ach, ja.
Da ist das schon Kino. Und letzte Frage, werden Sie das Buch demnächst dann auch verfilmen?
Also lustig, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe gestern mit dem ersten Drehbuch angefangen. Also mit dem ersten Drehbuch, das verrät vielleicht schon, dass es mehrere gibt und dass es vielleicht Folgen werden.
Dass es ein Serienprojekt werden könnte.
Vielleicht, ja.
Okay, aber dadurch, wenn Sie es bei Netflix schon verkauft haben, dürfen Sie ja nicht mehr sagen.
Was? Nee, ich darf da alles sagen, aber ich bin abergläubisch. Ich mach das. Ich hab's nicht an Netflix verkauft, aber ich gucke erstmal, wie mir das gelingt und wie das klappt, aber es macht gerade großen Spaß, deswegen mal schauen.
Die Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Regisseurin Annika Decker in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit ihrem Roman Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Der erscheint bei DTV, hat 464 Seiten mit Spotify-Playlist. Dankeschön, Annika Decker.
Gerne.
Und das war die ARD Radio Kulturnacht unter Büchern, übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, Antenne Saar und Radio 3 vom RBB und MDR Kultur.
Alles zu haben auch in der, nochmal, alles zu haben in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Leipziger Buchmesse 2025. Ein Tauchgang in die aktuellen Frühjahrsbücher. Vielleicht war etwas für Sie dabei. Und ich habe immer an dieser Stelle, am Ende von der Radiokulturnacht, kommt mir immer Dijon in den Kopf mit dem Gedanken, wenn ich krank bin, bevor ich in die Apotheke gehe, geht es im Buchladen. Oder so ähnlich geht das Zitat, ne?
Es geht genauso. Ich sag's immer gern mit Cornelia Funke. Nichts verscheuchte böse Träume so zuverlässig wie das Rascheln von Papier. Eine gute, gesunde und friedliche Nacht dort draußen. Ahoi und lesen Sie gut, sagen Carsten Tesch und Katrin Schumacher.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. In der türkischen Großstadt Istanbul haben Hunderttausende für die Freilassung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu demonstriert. Sie forderten außerdem ein Ende der Regierung von Präsident Erdogan. Claudia Steiner.
Tayyip İstifa. Tayyip tritt zurück, skandierten die Menschen immer wieder. Gemeint ist der türkische Präsident Erdogan. Viele Menschen schwenkten türkische Flaggen und Fahnen der Oppositionspartei CHP von İmamoğlu. CHP-Chef Özel betonte, es gehe um nicht weniger als die Rettung der Demokratie. In einem Interview kündigte Özel zudem weitere Proteste an.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1.600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Tausende weitere Opfer werden befürchtet. Inzwischen ist die internationale Hilfe angelaufen. Nach einer Neonazi-Demo in Berlin-Hellersdorf haben mehrere Teilnehmer Medienvertreter und Polizisten angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien zuerst Medienvertreter angegriffen worden. Als Tatverdächtige festgenommen werden sollten, seien Einsatzkräfte getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Rund 30 Tatverdächtige habe man festgenommen. Heute Nacht werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist weiter umstritten, auch in der EU. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Die EU-Kommission hat schon 2018 empfohlen, die saisonale Umstellung zu beenden. Stattdessen sollten sich die Mitgliedstaaten dauerhaft für Sommerzeit oder Standardzeit, also Winterzeit, entscheiden. In einer nicht repräsentativen Umfrage sprach sich eine große Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung aus. Auch das EU-Parlament hat 2019 dafür votiert, aber nichts ist geschehen. Denn dafür müssen sich die Mitgliedstaaten festlegen und die machen keine Anstalten, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Weiter spielten Frankfurt, Stuttgart 1:0, Hoffenheim, Augsburg 1:1, Wolfsburg, Heidenheim 0:1, Mönchengladbach, Leipzig 1:1.